Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Wissen Sie, manchmal überraschen einen die Kollegen hier doch ganz schön. Miriam C. zum Beispiel aus unserer Lesart-Redaktion, die hat jetzt verkündet, dass sie zu Weihnachten schöne Leichen verschenken will. Mit einem Buch über präraffaelitische Girls. Und das hat irgendwas auch noch mit wütenden Frauen zu tun. Und wie das alles zusammenhängt, das kriegen wir hier gleich erklärt in unserem Adventskalender.
Adventskalender. Ich bin Miriam C., Literaturredakteurin bei Deutschlandfunk Kultur, und ich verschenke dieses Jahr präraffaelitische Girls, die Hexerei erklären. Es ist schon der zweite prächtig ausgestattete Band, in dem Autorin und Verlegerin Christiane Frohmann die schönen Leichen zum Leben erweckt. Auf den Bildern der Präraffaeliten liegen sie anmutig von Blumen umrankt auf einem Floß. Sie lehnen blass und scheinbar entseelt am Mäuerchen oder sie seufzen offensichtlich entkräftet aus ihren wallenden Gewändern. So wie das von Frauen im späten 19. Jahrhundert eben idealerweise erwartet wurde. Christiane Frohmann lässt diese zarten Figürchen nun aufstehen und in den Kampf ziehen. In den Kampf gegen das Patriarchat, gegen Misogynie und gegen Männer, die ihnen die Welt erklären. Das ist nicht nur irre komisch, sondern auch ein super Ventil für Wut. Und wer hat nach diesem zweiten Pandemiejahr nicht reichlich Wut in der Brust? Wem ich das Buch also schenke? Meiner besten Freundin Martje natürlich. Die kann nämlich herrlich wütend werden, obwohl ihr das in der 7. Klasse, als wir beide in der norddeutschen Provinz noch brav nebeneinander die Schulbank drückten, niemand so richtig zugetraut hatte. Aber in einer Englischstunde, da platzte Martje auf einmal der Kragen. Da war es genug. Und ihre ganze wunderbare Wut auf den besserwisserischen Schwachkopf aus der letzten Reihe machte sich Luft. Danach war der erstmal still. Weißt du noch, was du ihm an den Kopf geschleudert hast, Martje? Ich kann deine Kampfansage bis heute zitieren. Es waren so schlagfertige Sätze mit so viel Kraft und Grandezza und genau der richtigen Prise Suffisanz, dass sie Christiane Frohmann auch ihren Streiterinnen in den Mund hätte legen können. Ihr Buch »Präraffaelitische Girls erklären Hexerei« erinnert dich, liebe Martje, hoffentlich daran, wie wunderbar und wertvoll deine Wut sein kann.
Ich finde ja die Bücher besonders interessant, die gemixt sind, bei denen es ordentlich durcheinander zugeht. Und so ein Buch ist Die letzten Tage von Hongkong von Marco Martin. Das ist ein Reisebuch einerseits, auch ein Buch über den Widerstand gegen Gewalt. Es ist auch eine Art Selbstporträt und ein Buch über ein Paar. Und es ist eine Feier der Freiheit und des Widerstehens, was jetzt bisschen schräg pathetisch klingt, aber zu dem Buch passt, finde ich. Marco Martin ist hier, seien Sie willkommen.
Ja, hallo.
Das war jetzt erstmal eine sehr grobe Beschreibung. Passt die so ungefähr oder wollen Sie gleich mal widersprechen?
Nein, ich würde nicht widersprechen, aber ein Reisebericht im traditionellen Sinne ist es nicht. Es ist ein literarisches Tagebuch, aber wie sich das auffächert, das hatten Sie ja schon angesprochen.
Sie waren im Dezember 2019 und Januar 2020 einige Tage in Hongkong. Sie waren auch schon früher mal da. Was hat Sie denn da immer wieder hingezogen?
Was mich hingezogen hat, war der absolute Ausnahmecharakter dieser Stadt. Man muss sich vorstellen, eine relativ kleine Stadt, stecknadelgroß, vor dem Riesenleib des totalitären China. Und ich muss sagen, das hat mich genauso angefixt wie andere Länder und andere Städte, die auch wiederum Ausnahmen sind. Ich denke an mein geliebtes Tel Aviv, über das ich ja auch geschrieben habe, das auch eine Ausnahme ist in einer Region mörderischen Identitätsterrors. Und Hongkong war auch diese historische Ausnahme, dass ich mehrere Male bereist habe in den vergangenen Jahren. Und jetzt dieser Aufenthalt 2019, 2020 war eher unpolitisch geplant, eher als eine Urlaubsreise, obwohl Schriftsteller machen ja nicht wirklich Urlaub.
Ja, aber im Titel steckt ja schon etwas Politisches, die letzten Tage von Hongkong, eben beim Jahreswechsel 1920. Warum waren das denn die letzten Tage von Hongkong?
Es waren die letzten Tage des freien Hongkong. Das wussten wir natürlich nicht, dass wir auch an der Neujahrsdemonstration, an der wir teilgenommen haben, wo wir dann auch mit dem Bürgerrechtler Joshua Wong gesprochen haben, der jetzt im Gefängnis sitzt. Also wir wussten nicht, dass es die letzte freie große Demonstration in Hongkong sein wird. Und ich habe dieses Buch danach geschrieben, wo dann klar war, dass im Windschatten der Corona-Pandemie China dann blank zieht und mit einem Sicherheitsgesetz Hongkong, die Freiheiten Hongkongs paralysiert und das entgegen der Zusicherung, die ja 1997 gegeben worden ist, ein Land, also ein System, ein Land, zwei Systeme, das vertraglich zugesichert hat, dass Hongkong die Bürgerrechte behält, das ist alles weggefallen und deshalb die letzten Tage Hongkongs, so wie Hongkong wir es kannten und wie die Hongkonger es kannten und schätzten.
Sie erzählen zum Beispiel auch, wie Sie bei einer Großdemonstration am Ende des Jahres 2019 dabei waren. Und Sie erzählen eine Geschichte aus dem Widerstand in Hongkong, die ich nochmal besonders beeindruckend fand, die Dünkirchen-Geschichte. Vielleicht können Sie die mal kurz skizzieren, was da passiert ist.
Ja, das war ein etwas schweigsamer, mürrischer Taxifahrer, der dann plötzlich out of the blue uns fragte, ob wir Dunkirk kennen. Und wir haben das nicht verstanden und sagten dann, ach, Dünkirchen. Und ja, kennen wir. Und wir fragten ihn, ob er da Verwandte hat. Und er sagte, no. Und dann war wieder ein Schweigen. Und dann erzählte er uns, was auf der Brücke, die zum Flughafen führt, beziehungsweise vom Flughafen hinein in die Stadt führt, passiert ist. Ein paar Monate vorher, Aktivisten, Demokratieaktivisten waren auf dem Flughafen, um die in Hongkong Einreisenden darüber zu informieren, um was es hier geht, weshalb man protestiert. Und dann rückte Polizei vor und es war klar, diese jungen Leute kommen nicht mehr zurück in die Stadt. Die U-Bahn und Busse sind blockiert und das hat sich rumgesprochen unter Taxifahrern, unter Autofahrern. Und dann sind diese Leute einfach hinausgefahren, haben diese jungen Leute eingepackt in ihre Autos und sind zurück in die Stadt. Und die haben gesagt, das war das, wie in Dünkirchen als großer historischer Vergleich, als es der britischen Armee gelungen ist, viele der Soldaten zu retten, die bereits von den Nazitruppen eingeschlossen waren. Also diesen historischen Vergleich hat man da gezogen und es waren solche Begegnungen, die immer stattgefunden haben, ohne dass man recherchieren musste oder danach gesucht hat. Das ist auf uns eingeströmt.
Das ist eine Geschichte aus dem Widerstand, auch eine tolle Geschichte von der Solidarität in der Stadt, ja, mit den Leuten, die da protestiert haben. Jetzt, um mal die Spanne aufzumachen, die Ihr Buch auch aufmacht, das sind eben solche politisch grundierten Begegnungen, die es gibt, aber es gibt eben auch die ganz private, alltägliche Seite. Sie erzählen von Hotels, von Restaurants, von Antiquitätengeschäften in Hongkong und es geht zum Beispiel auch um die Sexclubs der schwulen Community in Hongkong. Jetzt die Ausflüge dorthin, welche Rolle spielen die denn für das Bild, was Sie in diesem Buch entwerfen?
Ja, die spielen eine große Rolle. Ich habe es ja immer für ungeheuer unangemessen gehalten, ein Land zu besuchen, ohne in physischen Kontakt mit dessen Bewohnern zu kommen. Das wäre mir sehr unangemessen vorgekommen. Und deshalb waren diese Begegnungen in Hongkong natürlich jetzt nicht nur auf der hedonistischen Fun-Ebene von Bedeutung, sondern besonders auch von Bedeutung, was dann in diesen Clubs gesprochen wird, bei der sprichwörtlichen Zigarette danach. Das sind dann junge Leute, Studenten, die aus Festlandchina kommen und in Hongkong ein Safe Space hatten. Und zwar nicht für die Sexualität, also das ist nicht das Entscheidende, sondern für das freie Sprechen, für das Kritisieren können der Regierung, für das freie Atmen, das damals in Hongkong noch möglich gewesen ist. Aber auch schon mit gedämpfter Stimme gesprochen. Es war nicht mehr das Hongkong, was ich 10 Jahre vorher erlebt habe, wo es ganz klar war, man kann auf der Straße und auch im Privaten oder im Semi-Privaten alles sagen, was man will. Es war schon ein gedämpftes Sprechen und hier hat sich schon etwas angekündigt, was dann bittere Realität geworden ist, nämlich dass der ganzen Stadt ein Mahlkorb verpasst wird.
In Ihrem Erzählen in diesem Buch beziehen Sie jetzt auch Ihren Partner mit ein, Ihren Mann, mit dem Sie seit 25 Jahren zusammen sind, erzählen Sie ganz am Anfang des Buches. Jetzt ist das nochmal ein eigenes Thema, mit dem Partner in den Sexclub zu gehen, aber das lasse ich mal hier außen vor. Aber für das Erzählen in Ihrem Buch...
Wir sind Liberale, Sozialliberale.
Für das Erzählen in Ihrem Buch ist das ja sehr praktisch, weil Sie einen ständigen Gesprächspartner dann bei sich haben. Haben Sie Ihren Partner deshalb auch mit in das Buch hineingeholt?
Ja, wir sind zusammengereist und es war ganz klar, auch in manchen meiner Erzählbände erscheint er. Für mich ist das dialogische Erleben und das dialogische Schreiben ganz wichtig. In manchen anderen literarischen Tagebüchern, zum Beispiel Kuba, über das wir vor ein paar Jahren hier gesprochen haben an gleicher Stelle, schreibe ich in der zweiten Person Singular, in der Du-Version, weil es mir wirklich contre coeur gegangen wäre, nur ich zu sagen, als wäre ich der Maßstab von allem. Und wichtig ist ja, dass auch die Leser mit hineingenommen werden in meinen Blick. Und mein Blick ist einer, der natürlich nicht alles auf dem Schirm hat. Ich bin nicht der, der jetzt kommt und den Durchblick hat und davon Kunde gibt wie einst Peter Scholl-Latour. Sondern es ist auch die Befragung des eigenen Referenzrahmens. Was sehe ich und was sehe ich nicht? Wenn man allein ist, muss man das mit sich ausmachen. Und wenn man mit dem Partner ist, ist es natürlich viel schöner. Es gibt dann den Dialog und dann auch den Widerspruch im Interpretieren des Gesehenen.
Also das ist ein dialogisches Erzählen und das Buch hat überhaupt so eine Grundfrage, die über das Konkrete, wovon Sie erzählen, jetzt hinausgeht, nämlich welche Art des Erzählens könnte eigentlich sowas wie, ja, wie ein Widerstandspotenzial haben gegen totalitäre Gesellschaften, welcher Art auch immer. Das muss ja nicht nur China sein, was hier die Hauptrolle spielt. Sie versuchen ja so ein Erzählen in diesem Buch. Wie würden Sie das beschreiben?
Also da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Es ist ja kein Sachbuch, es ist auch kein journalistisches Buch. Und ich glaube auch, der Widerstand gegen Diktaturen kann sich nicht nur im deklamatorischen oder rhetorischen ausleben. Es ist natürlich klar, Diktaturen sind schlecht und man muss protestieren. Aber in dem Moment, wo man in das Literarische hineingeht, kann es dabei nicht bleiben. Und für mich ist deshalb wichtig, diesem erinnerungslosen Narrativ der Diktaturen, dass nur eine historische Linie gezogen wird und der man dann folgen muss. Ich kenne das ja noch aus der DDR und in China haben wir es heute in der modernsten Version, dass das Erzählen Zickzacklinien beschreiben kann, Haken schlagen kann, sich an andere Orte, andere Gestimmtheiten erinnern und nicht diesem Kult einer Diktatur verfällt, die uns ja suggerieren will, das, was ist, ist gerechtfertigt schon dadurch, dass es ist. Und Schriftsteller haben keine große Macht, aber sie haben eins, sie haben ein steinaltes Gedächtnis. Und ich glaube, da mit diesem Fund gilt es zu wuchern und deshalb auch immer diese Abschweifungen in andere Länder und andere Erlebniszonen.
Steinaltes Gedächtnis, sagen Sie, Sie aktivieren auch Kindheitserinnerungen zum Beispiel. Sie bringen zum Beispiel zusammen eine Straße in Hongkong, die Hollywood Road, mit einer Straße in Tel Aviv und das wiederum mit einer Straße in Limbach-Oberfrohna in Sachsen, wo Sie groß geworden sind. Was hat denn die Helenstraße in Limbach-Oberfrohna zu tun, eben mit Hongkong zum Beispiel?
Ja, es waren Straßen, die Sicherheit, Geborgenheit, Harmonie geboten haben oder vielleicht auch suggeriert haben. Es war eine Straße in Sachsen mit kleinen Läden, die noch nicht verstaatlicht worden waren. Und gleichzeitig war es eine Straße, die dann nicht so weit weg war von der Polizeistation. In Tel Aviv eine Straße, wo Nahalat Binyamin, wo sich Juden und Araber treffen, in einer Harmonie, die nicht trügt. Und die Hollywood Road als dritte war für mich in Hongkong immer diese Straße, wo es kleine Antiquitätenläden gab und immer noch gibt, Restaurants, wo also dieses kleine, normale, bürgerliche Leben stattgefunden hat, jenseits der großen Wolkenkratzer, wo man ja klar war, dass dort schon die Abgesandten der kommunistischen Partei sitzen. Aber auch diese Hollywood Road ist nicht mehr das Refugium, das sie war, und das beschreibe ich dann auch in dem Buch. Es geht immer wieder zurück auf diese Straße, die sich auch auf eine Weise verändert hat, die durchaus angsterregend ist.
Jetzt haben Sie Ihr Buch Die letzten Tage von Hongkong genannt, haben dort viele Menschen getroffen. Was haben Sie zuletzt gehört von den Leuten, die Sie kennen in Hongkong, wie es denen geht?
Ja, also zuletzt habe ich gehört, Joshua Wong sitzt im Gefängnis. Die Zeitschrift Apple Daily, von der wir immer wieder gehört haben, weil sie kritisch ist, auf Chinesisch geschrieben und gedruckt, gibt es nicht mehr. Der Gründer sitzt auch im Gefängnis. Aber was die Leute immer wieder sagten, Und was sie uns mitgegeben haben und was ich auch versuche in dem Buch mitzugeben. Sie sagten also, was wir in Hongkong tun oder versucht haben zu tun, tun wir für die ganze Welt, nämlich einen Aufschrei gegen den illiberalen, autoritären Charakter von Regimen. Und sie sagten, wenn Hongkong fällt, ist das Nächste, was dran ist, Taiwan. Weil Taiwan ist auch so eine Unwahrscheinlichkeit, eine chinesisch geprägte Insel, aber eine parlamentarische, sozialstaatlich grundierte Demokratie wie bei uns. Und man sagte, Hongkong war nur das erste Kapitel, wenn die Welt nicht aufpasst, wird dann Taiwan folgen.
Die letzten Tage von Hongkong, so heißt das Buch von Marco Martin, im Tropenverlag ist das erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bericht zur Lage der Nation, so hießen lange Zeit die Regierungserklärungen der Bundeskanzler zum Stand der deutschen Teilung. Häufig ging es dabei auch um andere grundsätzliche Fragen. Der Schriftsteller Bodo Kirchhoff, der scheint sich jetzt erinnert zu haben an diese Berichte. Sein neuer Roman heißt nämlich Bericht zur Lage des Glücks. Die Kritikerin Ursula Merz hat diesen Roman gelesen. Seien Sie willkommen, Frau Merz.
Dankeschön.
Wer gibt denn in diesem Roman, jetzt um mal bei dem Bild zu bleiben, wer gibt seine Regierungserklärung ab und vor welchem Parlament?
Der Ich-Erzähler. Aber was er abgibt, würde ich einen Rechenschaftsbericht nennen, in eigener Sache. Und das Parlament ist in erster Linie er selber. Er rechtfertigt seine Glücksversuche und das Scheitern des Glücks vor sich und dann natürlich vor uns Lesern.
Und was ist das für einer, dieser Ich-Erzähler? Was für ein Mensch?
Ja, eigentlich ein typischer Kirchhoff-Held, würde ich sagen. Etwas jenseits der Lebensmitte, etwas orientierungslos, man kann auch sagen, auf ganzer Linie gescheitert, beruflich gescheitert. Er hat seine Stelle als Redakteur bei einer christlichen Zeitung verloren und muss sich nun, so empfindet er es, mit Nachtgeschichten für den Rundfunk durchschlagen. In Klammern gesagt, für begeisterte Radiohörer, mit denen wir es zu tun haben, keine schöne Wendung. Und privat ist er insofern gescheitert, als er seine große Liebe, die Physiotherapeutin Lydia, verloren hat. Wir, die Leser, treffen ihn an in Kalabrien. Da ist er mit dem Auto unterwegs und macht eine Erinnerungsreise. Nämlich er fährt all die Stationen ab, die er in sehr glücklichen Tagen mit Lydia besucht hat.
Und also eine italienische Reise, ist das jetzt eine Unternehmung voller melancholischer Erinnerungen an vergangenes Glück oder passiert jetzt auch was auf der Reise?
Da passiert einiges, wenn ich das vorwegnehmen darf, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Er ist nämlich sehr bald nicht mehr alleine in dem Auto. Neben ihm sitzt eine junge, sehr schmale, gazellenhaft genannte, aber sehr stumme Afrikanerin, mutmaßlich ein Flüchtling, die er zufällig getroffen hat und die, jetzt wird es schon ziemlich aufregend, von den italienischen Medien und auch von der Polizei gesucht wird. Von den Medien deshalb, weil sie ein Mysterium darstellt. Wann immer sie fotografiert wurde von Paparazzi, ist auf den Bildern hinterher nichts zu sehen. Sie scheint nicht abzubilden zu sein. Und mit der fährt er jetzt einerseits die Lydia-Reise ab, aber sie hat auch eigene Pläne. Sie möchte nach Rom und schließlich nach Mailand, wo sie auch hinfahren, weil sie dort einen Verwandten trifft. Unvermutet tritt nun aber besagte Lydia in die Szenerie mit ihrem neuen Mann.
Die große Liebe von früher.
Mit ihrem neuen Mann, einem ziemlich blöden Medienmacho.
Und
schon einiges bis jetzt.
Das ist schon einiges. Und Sie haben schon gesagt, vielleicht auch zu viel für diesen Roman.
Ich versuche es wirklich kurz zu machen. Also die Handlung, sonst stehen wir hier ziemlich lange. Diesen neuen Partner, der Lydia, bringt er um, der Ich-Erzähler. Übrigens genau so, also literarisch wird es so nebenher erzählt, wie ich es jetzt sage. Er schlägt ihn mit einem Stein. Es hat auch seltsamerweise keine weiteren polizeilichen Folgen. Man würde das ja vermuten, hat es aber nicht. Die Afrikanerin, die Junge, verschwindet. Sie springt aus dem Fenster und ist weg. Und jetzt versuche ich es ganz kurz zu machen. Im letzten Drittel des Romanes befindet sich unser Ich-Erzähler in Afrika, in dem Herkunftsland der Afrikanerin. Und jetzt tritt Eine dritte Frau in Erscheinung, nämlich Maren, eine Pastorin aus dem Schwarzwald, bei der er sich vorher schon einmal, ich würde sagen, nicht ausgeweint, aber ausberichtet hat. Und das Ganze wird in verschachtelnden Zeitebenen erzählt.
Ich verstehe ungefähr, was Sie gemeint haben mit es. Da passiert eine ganze Menge in diesem Buch. Und diese ganzen Dramen, wie überzeugend sind die denn dramaturgisch und auch sprachlich miteinander verbunden?
Dramaturgisch würde ich sagen, vielleicht hat man es dem Versuch meiner Zusammenfassung angehört, Bodo Kirchhoff benutzt sozusagen den Zufall zu viel, er strapaziert ihn. Also dass plötzlich Lydia auftaucht, dass ein Mord geschieht, den niemand weiter verfolgt, dass Alimut und so weiter, und dass er plötzlich in Afrika ist. Also das schrammt an der Plausibilität doch stark vorbei. Stilistisch erkennt man Bodo Kirchhoff wieder an seinem Parlando. Er schreibt ja in weit ausschweifenden Satzperioden und Satzkaskaden. Viele von denen sind sehr schön. Sie eignen sich auch gut dafür, um komplizierte Seelenzustände abzubilden. Auf die ist Kirchhoff wirklich spezialisiert. Aber was die Konstruktion des Romans betrifft oder der Handlung, da hat er sich nicht allzu viel Mühe gegeben, würde ich sagen.
In diesem Roman Bericht zur Lage des Glücks von Bodo Kirchhoff in der Frankfurter Verlagsanstalt ist er erschienen mit 600 Seiten. 28 Euro ist der Preis. Ursula Merz hat uns das Buch vorgestellt. Vielen Dank. Jetzt haben wir hier Jagdszenen für Sie, Jagd mit Handy zum Beispiel oder Pfeil und Bogen. Das sind Szenen aus Namibia, aus den französischen Pyrenäen und aus den sozialen Medien, beschrieben in dem Roman Unter Raubtieren von Colin Neal. Der Roman ist der höchste Einstieg in diesem Monat auf unserer Krimi-Bestenliste und unser Krimi-Experte Thomas Wörtche sagt Ihnen jetzt, warum er von diesem Buch so begeistert ist.
Neue Krimis.
Unter Raubtieren ist ein Jagdroman. In Namibia wütet ein riesengroßer Löwe unter den Viehherden des Himba-Volkes. Also er richtet unglaublichen Schaden an. In diesem Fall gibt der Staat Namibia so einen Löwen zum Abschuss frei. Dieser Abschuss kann gekauft werden von ausländischen Großwildjägern für viel Geld. Und wir treffen auf Apolline Lafourcade, eine junge französische Jägerin, die einen Hightech-Bogen und Pfeile benutzt und hinter dem Löwen her ist. Der andere Handlungsstrang spielt in den französischen Pyrenäen. Dort treffen wir den Nationalpark-Ranger Martin. Martin ist Umweltschützer, Aktivist und findet in den sozialen Medien ein Foto von jener Bogenschützin mit einem anscheinend erlegten Löwen. Das findet er furchtbar und versucht sich zu rächen, wird immer obsessiver und jagt jetzt durch die verschneiten Pyrenäen diese junge Frau. Und Raubtieren ist zweifach ein Man-on-the-Run-Thriller. Der eine Man-on-the-Run ist der Löwe. Dieser Löwe wird mit einer Stimme ausgestattet. Also der Autor schaut dem Löwen in den Kopf, der Löwe denkt, wird dadurch sozusagen zum Subjekt. Wobei der Roman natürlich dann auch die Antithese zu diesen ganzen Großwildjäger-Romanen, die wir so kennen, Hemingway und Co., wird. Und der zweite Teil ist klar, da ist die Jägerin Man on the Run, also Woman on the Run in dem Fall. Also insofern ist das schon klassische, gedoppelte Thriller-Perspektive, wenn auch koloniell alles umdreht. Also das sind ja diese wunderbaren Paradoxe, die er schildert. Die Französin jagt mit Pfeil und Bogen und die Himba-Hirten haben Probleme mit ihrem Handyempfang. Das ist ja interessant, wenn man im Feld sozusagen das Handy in Einkaufstüten an Bäumen hochziehen muss, um überhaupt Empfang zu kriegen. Also solche Sachen werden da immer verzwirbelt. Das ist das Spannende daran. Erst denkt man, dieser Martin, dieser Nationalpark-Ranger, netter Kerl, Tierschützer. Plötzlich wird er obsessiv, wird also ein richtig mörderischer Gesell. Und die Bogenschützin ist viel skrupulöser und viel naturverbundener, als man das von einer nur sensationsgeilen Jägerin erwarten möchte. Das funktioniert auch nicht. Und das Bestürzende und die bittere, wirklich grimmige Ironie an diesem Buch ist, dass die beiden einzigen Wesen, die zu Tode kommen, wirklich die unschuldigsten sind. Und das ist natürlich dann schon fast Großwildjagd Noir.
Der Roman Unter Raubtieren von Colin Neal, neu auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste. Die vollständige Liste gibt es ab sofort auf unserer Website. Hat wirklich die Eifersucht, der Neid zwischen zwei Frauen dieses Riesendrama ausgelöst? Diesen Kampf bis aufs Messer mit Dutzenden Toten im Nibelungenlied? Oder war das eigentlich ganz anders? Der Dramatiker Ferdinand Schmalz, der erzählt die Nibelung-Story jetzt ganz anders. Und das tut auch die Schriftstellerin Felicitas Hoppe in ihrem neuen Nibelungen-Roman. Hier reden die beiden über ihren neuen Blick auf die Nibelungen.
Es ist in der Tradition der Wahrnehmung dieses Nibelungenliedes etwas, was sich so festgesetzt hat. Das ist der sogenannte Zickenkrieg. Und dieser Begriff, den kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Und irgendwie bin ich mit einem ungeheuren Widerwillen erfüllt, wenn ich das Wort Zickenkrieg höre. Und in der Tat ist es natürlich so, dass diese beiden Königinnen dort, also vor dem Dom sozusagen, in diesen Streit geraten. Und das scheint ja gerade aus diesem Frauenstreit so ein Genuss gezogen zu werden. Aber Sie haben das ja ganz anders gewendet, Herr Schmalz, wenn ich es richtig gelesen habe.
Das ist ja eigentlich das, was mich auch so genervt hat bei der Lektüre vom Nibelungenlied, dass die dann in so einen kleinlichen Streit geraten und aus einer angekratzten Ehre raus sich dann Spinnefeind werden, obwohl die ja eigentlich auf derselben Seite stehen. Und das war auch so ein Grundanstoßpunkt, von dem mein Stück eigentlich ausgeht. Was wäre, wenn Brünnhild und Grimhild dort vor dem Dom sich verschwestern würden? Also was wäre, wenn die in dem Moment die Einsicht haben, dass mit beiden eigentlich übel mitgespielt wird und für sie beide, wenn sie jetzt die Straße runtergehen, die das Nibelungenlied für sie bereithält, eigentlich beide in eine Sackgasse kommen.
Ferdinand Schmalz und Felicitas Hoppe im Gespräch über ihre neuen Nibelungenlieder. Die beiden haben für unsere Sendung Zeitfragen Literatur mit meiner Kollegin Dorothea Westphal gesprochen. Und die Sendung können Sie heute um 19.30 Uhr hören hier im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt können Sie hier jemanden entdecken in Deutschlandfunk Kultur. Also wenn es Ihnen geht wie mir, ich kannte nämlich den schottischen Schriftsteller Lewis Grassic Gibbon bisher nicht, aber wir können den jetzt kennenlernen mit der Buchhändlerin Beate Scherzer. Beate Scherzer arbeitet bei der Buchhandlung Proust in Essen und ist jetzt am Telefon. Seien Sie willkommen, Frau Scherzer.
Hallo, guten Tag, Herr Mayer.
Ich weiß jetzt schon, dass Ihnen der Roman Wind und Wolkenlicht von Lewis Grassic Gibbon sehr gut gefällt. Aber klären Sie uns doch erstmal über den Autor auf. Wer war das?
Ja, Lewis Grassic Gibbon ist ein Pseudonym. Eigentlich hieß der Mann James Leslie Mitchell, war ein Journalist, hat also Reportagen und Essays geschrieben, hat nur relativ kurz gelebt von 1901 bis 1935. Und für diesen Roman hat er dann eben das Pseudonym gewählt und es ist nicht nur ein Roman, sondern es ist eine Trilogie und das ist der mittlere Teil, Wind und Wolkenlicht.
Und was finden Sie jetzt so toll an Wind und Wolkenlicht?
Also das ist vielleicht noch dazu in Schottland das meistgelesene Buch beziehungsweise die meistgelesene Romanfolge. Und das Tolle ist wirklich die melodische Sprache, der Sprachrhythmus, der Witz der Geschichte. Also das spielt in einer schottischen Kleinstadt, Sagget, und schildert die Bewohner in all ihren witzigen Sachen, in ihren Klatschgeschichten, im Hintergrund Lohnstreiks und politische und soziale Spannungen. Und es gibt eine Hauptfigur, die läuft durch alle drei Bände. Chris Cahoon heißt sie in diesem Band, denn sie ist jetzt zum zweiten Mal verheiratet. Und das ist einfach, war in Schottland zu Recht so bekannt, bei uns noch nicht. Und der wunderbare Gugolz Verlag, der sich ja um viele Wiederentdeckungen kümmert, der hat jetzt eben diesen zweiten Band herausgebracht, vor 4 Jahren den ersten. Und übersetzt hat es Esther Kinski. Und auch deswegen gefällt mir dieses Buch besonders gut, weil Esther Kinski ist wirklich eine begnadete Übersetzerin und Schriftstellerin.
Eine Lobpreisung in jeder Hinsicht haben wir gehört zu Wind und Wolkenlicht von Lewis Grassig Gibbon. Dann haben Sie für uns, also insgesamt 3 Empfehlungen, Ihre zweite, Dämonen und Drachen. Dahinter stecken 19 Theaterstücke des griechischen Dramatikers Euripides, nacherzählt aber jetzt und interpretiert von einer französischen Philologin, von Mayotte Bollack. Was lernt man denn da für Dämonen und Drachen kennen?
Ja, alle die, die bei Euripides in den Dramen vorkommen. Also vielleicht vorab, die Mayotte Bollack hat mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann zusammen in den 80er Jahren für das Théâtre du Soleil, also für Ariane Mnuchin, diese, und nicht alle, aber viele Euripides-Dramen vom Griechischen ins Französische übersetzt. Und jetzt nimmt sie alle die Stücke und erzählt die nach. Und das liest sich wie kleine Sagen, Grusel, Märchengeschichten. Man weiß das ja aus den Dramen. Es gibt unendlich viele Tote, es gibt Intrigen. Und diese einzelnen Geschichten sind gar nicht lang. Das sind meistens nur 8 oder 10 Seiten. Ich lese die immer so Stück für Stück, mal Alcestis, mal Agamemnon, Andromache, Elektra und diese ganzen Götter und Helden tauchen da immer wieder auf und mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Also wenn Sie schon immer mal wissen wollten, worum es bei Euripides eigentlich geht und Ihr Griechisch aber wackelig ist, Ihr Altgriechisch oder Ihnen die Stücke zu lang sind, jetzt die Gelegenheit, sich diese Stoffe mal in einer kürzeren Fassung anzuschauen, in der Fassung von Mayotte Bollack. Und dann haben Sie noch eine Empfehlung für uns, einen Roman der britisch-somalischen Autorin Nadifa Mohammed. Der Roman stand auf der Shortlist für den Booker-Preis in diesem Jahr, also für diesen sehr angesehenen britischen Literaturpreis, nämlich das Buch Der Geist von Tiger Bay. Was hat Sie begeistert jetzt an diesem Buch?
Also das Buch ist mir ans Herz gelegt worden von dem Verlagsvertreter vom Beck Verlag und ich habe das erst sehr spät gelesen, weil ich bis September nur deutsche Titel lesen durfte, weil ich ja in der Jury zum Deutschen Buchpreis war. Und jetzt habe ich es endlich gelesen und ich freue mich sehr, dass ich das getan habe. Also die Autorin ist aus Somalia und lebt aber in England. Und die Geschichte spielt in den 50er Jahren in Wales, also genau in Tiger Bay. Das ist die Hafengegend oder war die Hafengegend von Cardiff. Und es geht um einen jungen Matrosen aus Somalia, der seit einiger Zeit dort lebt, der ist Spieler, der ist kleiner Gauner, der ist sehr verliebt in seine Frau und seine 3 Söhne, verlässt sie aber immer wieder. Und um sich zu entschuldigen, klaut er dann einen Mantel für sie, ganz charmant, und plötzlich wird er des Mordes angeklagt. Und er selber weiß genau, er war es nicht, aber irgendwie sind die Polizisten überzeugt davon und er wird vor Gericht gestellt und wird auch verurteilt und gehängt. Das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit und ist sehr besonders erzählt und geschrieben. Und dies ist eine Geschichte voller Vorurteile und dadurch auch leider von trauriger Aktualität.
Der Roman Der Geist von Tiger Bay von Nadifa Mohammed im Beck Verlag erschienen. Das waren 3 Empfehlungen von Beate Scherzer von der Buchhandlung Proust in Essen. Wir wissen endlich wieder, was wir lesen sollen können. Dank Ihnen, Frau Scherzer. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen, Herr Mayer. Tschüss und schönes Wochenende.
Machen Sie es gut.